ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so will ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Lass mich in der Grenze bei dir zu sein, meine Hand.
Ihr lieben Gemeindegeschwister und ihr lieben Gäste, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Es ist der Palmsonntag, der Tag des Einzugs Jesu in Jerusalem zu Beginn der letzten Passionstage. In ganz ungewohnter Weise, aber zum Corona-Schutz völlig berechtigt, sind wir hier in einem leeren Gemeindesaal. Aber wir wissen, dass viele von euch diesen Gottesdienst online verfolgen. Seid also alle ganz herzlich willkommen. Aus unserer Gemeindefamilie möchte ich dem Geburtstagskind der Woche ganz herzlich gratulieren. Am 2. April Karl-Heinz Brielmann. Ein gesegnetes und vor allem gesundes neues Lebensjahr, lieber Karl-Heinz. Und mit unserer befreundeten Mössinger Gemeinde freuen wir uns sehr über die Gesundung von Andreas Laube. Er hatte eine kritische Corona-Infektion. Er durfte sie überstehen und wieder jetzt zu Hause sein. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir, wie wir sind. Wir stehen vor dir, wie wir sind. Wir legen alles vor dich hin, was uns bewegt. Das können wir, weil du vor den Vater gekommen bist, sündlos, wie du warst. Weil du in Jerusalem diese letzte Passionswoche zum Äußersten gelebt hast, zum Tod am Kreuz. Heute noch mit Palmzweigen bejubelt, bald schon verspottet und am Karfreitag mit Hass, Qual und Tod überschüttet. Doch du hast die Macht auf dem Thron Gottes bekommen, die Macht, die heute noch Wunder tun kann. Wir danken dir für die Genesung von Andreas, was uns allen ein solches Gebetsanliegen war. Und wir danken dir besonders, dass niemand in seiner Familie sich angesteckt hat. Wir danken dir, dass du das weltweite Geschehen in deiner Hand hast und wir auf deine Wege vertrauen dürfen. Segne uns diesen Gottesdienst, auch wenn wir nur online beieinander sein können. Segne uns diese Karwoche, die so sehr deinen Gehorsam nachzeichnet, deinen Gehorsam bis ans Kreuz. Hab Dank dafür. Amen. Wie geht es euch mit der Corona-Situation? Vermisst ihr auch die sozialen Kontakte, das herzliche Händedrücken, das gute persönlich zugesprochene Wort und die mutmachende Umarmung? Wie findet ihr euch zurecht in diesem Dreieck aus Sorge, Angst, Vertrauen? Sorge um die Gesundheit, den Arbeitsplatz, das liebgewonnene Leben mit all seinen Kontakten. Angst vor der Zukunft, was uns das weltweit agierende Virus wohl bringen wird. Angst vor Einschränkungen oder Veränderungen. Angst vor dem Tod. Und dann Vertrauen. Vertrauen in Gottes Güte und Hilfe. Vertrauen darauf, dass unser Glaube eine sichere Basis im Leben und darüber hinaus ist. Zum Thema Vertrauen durch die Not hindurch habe ich uns heute Morgen den Psalm 42 mitgebracht, den ich in gekürzter Fassung vorlesen möchte. Er zeigt den Psalmbeter mittendrin in diesem Dreieck aus Sorge, Angst und Vertrauen. Wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man mich täglich fragt, wo ist denn nun dein Gott? Deine Fluten rauschen heran und eine Tiefe jagt die andere, all deine Wasserwogen schlagen über mir zusammen. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalmbeter sagt hier ganz klar, dass er im Vertrauen darauf, dass Gott eingreifen und helfen wird, schon heute Lob und Dank bringt über dieser Tatsache. Vorschussvertrauen. Mir fällt dazu die Geschichte ein aus jenem englischen Waisenhaus vor über 100 Jahren. Der Pastor musste Tag für Tag die hungrigen Kinder satt bekommen und eine Krise lag über dem Land. So kam der Tag, wo keine Essensspenden in der Küche lagen, wo alle Vorräte und Reste aufgebraucht waren und wo schon einige Mahlzeiten sehr knapp ausgefallen sind. Der Hunger regierte nun. Um die nächste Mittagszeit versammelten sich der Pastor und die Kinder an dem großen Tisch. Und der Tisch war leer. Und der Pastor fing unversehens an zu danken, Gott zu danken für die guten Gaben, die er bereithält, Gott zu danken dafür, dass er seine Kinder mit Speise nicht vergessen hat. Aber der Tisch war leer. Augenblicke später geschah das Unbegreifliche. Es klingelte an der Pforte und eine große Menge an Essen wurde abgegeben. Der Spender sagte noch kurz, er wisse auch nicht, wieso er plötzlich diesen dringenden Wunsch verspürt habe, die Ladung Lebensmittel abzuliefern, aber der Pastor werde schon wissen, was er damit machen wolle. Vorschussvertrauen. Zum Schluss meiner Denkanstöße noch eine kleine Online-Aufgabe für unsere Schüler. Nein, es soll kein digitaler Grammatikunterricht sein, aber überlegt mal, wie würdet ihr diese Form grammatikalisch benennen? Ich werde dir danken für das, was du an mir getan haben wirst. So sagt es nämlich dieser Psalmbeter und so betete dieser englische Waisenhauspastor. Gott, mein Herr, ich werde dir hinterher noch dafür danken, was du in dieser Not, in der ich gerade stecke, an mir getan haben wirst. Das ist grammatikalisch nicht Präsens, nicht Perfekt, nicht Plusquamperfekt, nicht Futur 1. Nun, um es grammatikalisch aufzulösen, es handelt sich hier um die selten verwendete Form des Futur 2. Das, was ich nicht sehe und nicht begreife, betrachte ich schon jetzt mitten in der Angst mit rückblickenden Augen. Ich wünsche mir für mich und für euch diesen Futur 2 Vertrauensvorschuss. Im Glauben darauf, dass Gott für mich und für dich Wege findet und Bewahrungen schenkt und Trost gibt, schon jetzt mitten in der Corona-Krise. Lasst uns darüber auch in den Lobpreisliedern nun dankbar singen. Und lasst uns nachher gemeinsam der Predigt nachspüren, die uns heute Volker Hiller aus der FEG Reutlingen hält. Ihm nachher dann ein herzliches Willkommen und einen gesegneten Dienst.
Bewahre uns Gott.
uns und reinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei uns auf unseren
Sie ruft himmlischer Vater, wir haben gerade gesungen, dir sei Anbetung. Wir beten dich an, denn du bist ein Heiliger, ein Liebender, ein Treuer, ein gnädiger Gott. Du bist der Gott des Lebens. Du bist der Gott dieser Welt und du behältst die Kontrolle über jede Situation. Ohne dich, Herr, sind wir verloren. Und wir kommen jetzt zu dir und wir beten dich auch an als unseren großen Helfer in der Not. Ja, du hast diese Pandemie zugelassen und wir Menschen erkennen, wie zerbrechlich und schwach wir eigentlich sind, wie wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Ja, und so möchten wir auch unsere Schuld vor dir, dreieiniger Gott, bekennen. Wir leben in einer so säkularisierten Gesellschaft, die dich ignoriert und nicht nach dir fragt. Und wir haben egozentrisch und selbstzentriert uns hier auf dieser Erde verwirklicht und dich nicht wirklich verherrlicht, dir nicht gedankt für deine Treue und Güte, die du schenkst, jeden Tag neu. Und wir haben deine Gebote und dein Wort missachtet und deine Ordnungen verkehrt. Vergib uns, lieber Herr, und erbarme dich unser und sei uns gnädig. Und wir bitten dich, dass du wirklich einen Geist der Buße schenkst und der Erneuerung in unserem Land und auch auf der ganzen Welt, Herr. Lass viele Menschen erkennen, dass sie ohne dich verloren sind. Und gerade in dieser Passionswoche und den Osterfeiertagen, die dieses Jahr so ganz anders sind, weil wir in diesem Ausnahmezustand sind und zu Hause bleiben müssen. Herr, schenke es, dass viele Menschen auch die Bedeutung von Karfreitag und Ostern neu bedenken und verstehen und in deinem Wort lesen und dir begegnen und dich erfahren als den einzig wahren Gott, den Erlöser Gott, die Quelle des Lebens. Ja, und wir möchten jetzt auch bitten für alle Kranken, Herr. Wir bitten um Heilung, wir bitten um milde Verläufe und Trost bei denen, die vielleicht jetzt gerade im Krankenhaus liegen und von diesem Virus infiziert sind. Und wir bitten für die Trauernden und für die Verängstigten, schenk ihnen Hoffnung und Zuversicht. Und wir bitten für alle, die in der Gesellschaft unersetzliche Dienste leisten. Wir bitten dich, dass du ihnen Kraft und Schutz gibst, das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, die Ärzte, ja, auch die Verkäuferinnen, Verkäufer, die Dienstleister, die noch unterwegs sind, bewahre sie und schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen. Und wir bitten auch für die Politiker, für die Forscher, für die Wissenschaftler, die tätig sind, um einen Impfstoff zu finden und zu entwickeln. Herr, wir bitten dich um Weisheit, Herr, für alle. Und wir bitten dich für die, die in existenziellen Nöten jetzt sind, wegen diesen Einbußen und die ihre Geschäfte auf Kurzarbeit fahren müssen. Wir bitten um Halt und um Beistand, Herr. In den Wirren des Zweifels, in der Wüste der Furcht, in das Tal unserer Sorgen, komm du zu uns und tröste und heile und verändere und richte wieder auf. Du bist unser guter Hirte. Dich beten wir an. Amen.
Der Zweifel in die Wüste der Furcht, in das Tal der Sorge. Ja, du gute Hirte, komm, wie du bist. Wo Verwirrung mich nächtet und die Trauer mich lähmt, aus dem Tal meine Trübsal, rette du mich, wenn die Kräfte mir schwinden und die Hoffnung erlischt. O guter Hirte, ich brauche dich. Auf den Flügeln des Morgens, auf den Wellen des Sees. O guter Hirte, komm zu mir her. Ich will ohne dich sterben, dessen bin ich gewiss. Ja, ich würde ohne dich sterben, dessen bin ich gewiss. Ja, du guter Hirte, komm, wie du bist.
wir dürfen nun auf die Predigt von Volker Hiller hören.
vorstellbar gewesen, wie drastisch die Einschnitte, wie drastisch der Verzicht wird. Wir sind betroffen vom Coronavirus. Die einen wirklich direkt, wie Johann das im Gebet erwähnt hat, die im Krankenhaus aktiv sein müssen, die im Krankenhaus liegen, die sich um Existenz Gedanken machen, alle aber mindestens indirekt. Und es herrscht Unsicherheit, es herrscht Angst. Was macht dieser Virus? Was wird da draus? Was wird aus mir? Was wird aus der Welt, wie ich sie gekannt habe? Und da darf ich sagen und erleben für mich selbst, Jesus ändert sich nicht. Und es war ein Fakt davor, aber dieser Fakt, der bekommt eine ganz andere Größe. Jesus schenkt uns einen größeren Rahmen, in dem wir das sehen und sagen dürfen. Der Herr lebt und wir dürfen mit ihm leben und noch ist Zeit der Gnade, weil er noch Menschen zu sich einlädt und auch durch dich zu ihm einlädt. Und es ist und bleibt Jesus Anliegen, Menschen vor dem eigentlich tödlichsten Virus zu retten, nämlich vor der Sünde. Und er kann retten und dazu muss er nicht eine Impfung entwickeln. Und das dürfen wir in einer Woche mit Ostern ganz bewusst feiern, auch wenn das ganz bewusst ganz anders ist, als wir es jemals gefeiert haben. Und vor dem Hintergrund dieses Glaubens und dieses Wissens wünsche ich dir, wünsche ich euch wirklich Gottes tiefen Frieden, nämlich die Gewissheit, dass er retten kann. Und das bringt uns geradewegs zu unserem Predigtthema, mir entsagen, um zum Leben Ja zu sagen. Ich habe einige Folien dabei, dass man den einen oder anderen Punkt mitverfolgen kann. Das Predigtziel ist, ich möchte uns herausfordern, mich selbst, uns alle, ich möchte uns gerade jetzt in einer Zeit des Verzichts herauszufordern, nicht zu verzichten, weil es auf uns auferlegt wird, sondern freiwillig und um uns damit am Bau an Gottes Reich zu beteiligen, und zwar in einem Vorbild von Jesus. In einer Woche feiern wir Ostern, heute ist Palmsonntag. Wir wollen jetzt aber ganz an den Anfang von Jesus' Wirkungszeit springen. Ich möchte euch bitten, mal Markus 1 aufzuschlagen und da möchte ich euch die Verse 45 bis 45 vorlesen. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er, Jesus, war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Und der ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er, Jesus, war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Hast du schon mal von Herrn Adoniram Judson gehört? Das war ein amerikanischer Missionar, der im 19. Jahrhundert unter anderem in Burma, dem heutigen Myanmar, gearbeitet hat. Und er stellte dort gemeinsam mit seiner Frau ein burmesisches Wörterbuch und übersetzte bis 1834 die Bibel ins Burmesische. Auf Burma lebte Judson 18 Jahre lang ohne Heimataufenthalt, 6 Jahre lang ohne, dass sich irgendjemand für Jesus entschied. Er war zeitweise Folter und Gefängnis ausgesetzt. Und er gab zu, dass bei jedem Schiff, das Burma verließ, ihm der Gedanke durch den Kopf schoss, er rennt jetzt hinterher und springt noch schnell an Bord. Dann wurde seine Frau krank und musste zurück in die Heimat. Und er wusste, er würde sie für die nächsten 2 Jahre nicht sehen. Er hat fleißig Tagebuch geführt und das auch reingeschrieben und schreibt da rein, wenn wir doch nur einen ruhigen Erholungsort auf der Erde finden könnten, wo wir den Rest unserer Tage in Frieden verbringen könnten. Gibt es vielleicht einige von uns, die haben einen ganz ähnlichen Tagebucheintrag zurzeit. Und dann macht er ein PS dazu und schreibt, das Leben ist kurz, Millionen von Burmesen gehen zugrunde. Ich bin fast die einzige Person auf der Erde, die ihre Sprache spricht, um ihnen die Erlösung durch Jesus zu vermitteln. Judson war bereit, auf seine Kultur, seine Heimat, seine Familie, auf sein gewohntes Klima zu verzichten. Und warum? Damit Menschen von der Erlösung von Jesus hören, damit sie befreit werden von der Sünde, damit sie in eine liebevolle Beziehung zu Gott kommen, damit sie selbst zu Friedensstiftern werden können und Gott preisen. Was wäre es dir wert, dass Menschen durch dich Jesus kennenlernen? Worauf würdest du dafür verzichten? Wir werden uns den Bibeltext in 4 Abschnitten anschauen. Wir werden sehen, worauf Jesus bereit war zu verzichten, um Gottes Auftrag zu erfüllen, weil er um jeden Preis Menschenleben retten will, wie dich und mich. Er war bereit auf Freiheit, auf Sicherheit, auf Anerkennung, auf Effektivität oder Erfolgsgarantien zu verzichten. Wir werden das jetzt in 4 Abschnitten sehen. Wir können das Ganze eigentlich vergleichen mit einer Bergwanderung. Stell dir vor, wir brechen zu dieser Wanderung auf. Da ist am Anfang immer wichtig, dass man ein Ziel hat. Das Ziel dieser Wanderung ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn ich wirklich zu diesem Ziel kommen möchte, dann muss ich Jesus Vorbild folgen. Er ist uns vorausgewandert, jeder dieser 4 Etappen hat er durchlaufen. Und von der Spitze, am Ende dieses Ziels, da ruft er uns zu, wie wir es in Markus 16 dann lesen können, schon nach Ostern, geht hin in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Sein Ziel wird unser Ziel. Lasst uns losgehen. Die erste Etappe: Jesus entsagt seiner Freiheit, um Gottes Rettungsplan auszuführen. Die erste Etappe, die liegt eigentlich schon vor dem Predigttext. Ihr findet sie in Markus 1, Verse 14, 15. Da heißt es, nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und diese Botschaft, die zieht sich durch das ganze Leben Jesu. In den unterschiedlichen Begegnungen und in den unterschiedlichen Botschaften ist das immer der rote Faden. Und am Anfang seines Dienstes heilt er in Kapernaum viele. Der ganze Ort kommt zu ihm, da durfte ich bei euch auch schon mal drüber predigen. Und er zieht sich zurück, er richtet sich aus in diesem Moment. Er ist nicht einfach gekommen, um zu heiligen, sondern er ist gekommen, um Gottes Reich zu verkündigen. Und auch wenn seine Jünger ihn drängen und sagen, komm zurück und heilige, in Vers 38 sagt er, nein, wir werden in die benachbarten Marktflecken gehen und ich werde auch dort predigen, weil dazu bin ich ausgegangen, um Gottes Auftrag zu erfüllen. So viele wie möglich sollen es hören. Erste Etappe: Freiheit. Seine Pläne, nicht seine Pläne, sondern Gottes Pläne auszuführen. Genau diesen Auftrag, der geht auch an uns. Und Jesus sendet uns, um unserem Umfeld von seiner Herrschaft zu erzählen. Es gibt einen Weg zu Gott und der heißt Jesus. Und wenn wir diesem Auftrag nachkommen, dann müssen wir uns auch an Jesus Plan halten. Und ich kann mich im Leben nicht zerteilen. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Plänen, denen ich folgen kann. Und wenn Gottes Plan Priorität hat, bedeutet es gleichzeitig, eigene Pläne zurückzustellen. Welche Freiheit, welche Lebenspläne bist du bereit aufzugeben, um diesem Auftrag nachzukommen? Es beginnt immer damit, bin ich bereit zu hören? Bin ich bereit, mir überhaupt was mitteilen zu lassen? bin ich mich bereit, auf die Themen einzulassen, nicht die die Medien für mich bereithalten, nicht die meine Interessen für mich bereithalten, sondern die Gott für mich bereithält, dass ich mich seinem Wort aussetze. Das ist ein toller Satz, den ich in dieser Zeit mitbekommen habe. Gerade jetzt verbringe mindestens so viel Zeit mit Gottes Wort wie mit den Nachrichten. Bist du bereit, dich nach seinem Anliegen auszurichten? Und ich denke, der erste Schritt ist bei mir zumindest so, bei aller Unsicherheit ist immer das Gebet. Ich habe vor einiger Zeit was gelesen zur Besteigung des Mount Everest. Da hat ein erfahrener Bergsteiger, ein Herr Gasser, gesagt, der Everest ist technisch zwar extrem leicht, erfordert aber eine gute Kondition. Und außerdem die Fähigkeit, seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Der Aufstieg selbst geht über 30 bis 60 Tage, aber die Vorbereitungszeit zu diesem Punkt, um zu dieser Kondition zu kommen, erstreckt sich über 2 Jahre. Das heißt, man muss dieses Ziel über 2 Jahre im Blick behalten und sich selbst seiner Freiheit berauben, sich selbst eigentlich Dingen auszusetzen, die man im Tal gar nicht braucht. Warum? Mit dem Ziel, dort an die Spitze zu kommen. Bei Gottes Plan, da geht es um viel, viel mehr als um die Besteigung einer Bergspitze. Da beruft er uns tatsächlich als Botschafter, Menschen in Beziehung zu bringen mit ihm. Welche Freiheiten bin ich bereit, dafür zurückzustellen? Kommen wir zur zweiten Etappe. Haben wir das Ziel erreicht, wenn wir nach Jesus' Plänen fragen? Sein Vorbild geht weiter. Jesus entsagt Sicherheiten, um sich des Einzelnen annehmen zu können. Damit wir das besser verstehen, müssen wir uns den Begriff Aussätziger etwas genauer anschauen. Er hatte hier Kontakt mit einer Person, mit einem Aussätzigen. Aussatz, das war ein Allgemeinbegriff für Hautkrankheiten und auch für rituelle Unreinheit. In diesem Fall kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Person Lepra hatte. Und ich möchte die Zeit nehmen, das ein bisschen auszumalen, damit wir uns das auch plastisch vorstellen können, was sich hier gerade abspielt in diesem kurzen Moment. Bei dieser Krankheit, Lepra, sterben Nerven ab und Gefäße, wie Arterien und Venen, verstopfen mit der Zeit, weil das Blut verdickt. Und die ersten Anzeichen der Krankheit sind eben Hautflecken. Man wird für Wärme, für Kälte, für Schmerz unempfindlich, weil die Nerven ja absterben. Und häufig kommt es auch zu Hautknoten. Das heißt, die Umwelt bekommt es ganz eindeutig mit, hier stimmt was nicht. Und es ist eine Einbahnstraße gewesen zu der Zeit. Es kommt zu Entstellungen im Gesicht, knotige Ohrläppchen. Und ohne Behandlung verletzen sich die Betroffenen, so wie wir uns alle verletzen, merken es aber nicht. Wunden infizieren sich und Wunden fangen an zu faulen. Es kommen schlimme Folgekrankheiten wie Tetanus zum Beispiel. Und hinzu kam noch zu der Zeit Jesu, das Aussatz speziell in 3. Mose 13 kann man es nachlesen, als eine kultisch unreine Krankheit klassifiziert wurde. Das heißt, jemand, der das hatte, sollte sich zurückziehen. Der sollte gar nicht mehr in Gemeinschaft leben. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Social Distancing erlebt. Es ist befremdlich. Man kommt in einen Raum und war es gewohnt, Leuten die Hand zu geben. Und jetzt ist es einfach angesagt, Abstand zu halten. Im Vergleich zu der Betroffenheit dieser Aussätzigen ist es wirklich eine ganz, ganz milde Form. Die waren raus aus der Gesellschaft. Die waren weit entfernt und die wollte keiner anfassen. Da hat man einen großen, weiten Bogen gemacht. Berührung wird gemieden, um nicht selbst unrein zu werden oder sich anzustecken. Und je nach Region bis heute ist Lepra eine stigmatisierende Krankheit. Man ist ausgestoßen von der eigenen Familie. Das ist die Situation, in der Jesus hier ist mit dem Aussätzigen, jemand, der kultisch unrein ist. Und bei den Beistehenden kommt unmittelbar die Angst auf, diese Ungewissheit. Besteht eine Ansteckungsgefahr? Kann mir was passieren? Auf einmal können wir uns das viel plastischer vorstellen. Und dieser Mann kommt auf Jesus zu und was treibt ihn an? Er hat eine Bitte Und der Begriff ist relativ stark, der benutzt wird. Er geht Jesus eigentlich an. Also er bestürmt ihn, er hat eine sehr dringliche Bitte und er sagt, bitte heil mich. Das ist ihm in dem Moment völlig egal, ob er Jesus damit in Gefahr bringt. Und Jesus, heißt dann im Text, ist innerlich bewegt. Das heißt, seine Eingeweide drehen sich um, es dreht ihm im Magen um. Das berührt ihn. Dieser entstellte Mensch vor ihm, das berührt ihn. Er sieht einen Menschen vor sich, der aufs Deutlichste vom Sündenfall, von einer gefallenen Welt gekennzeichnet ist, der durch seine Krankheit förmlich von der Schöpfung ausgeschlossen ist. Und was tut er? Das sind Beobachter, die drumherum stehen. Wie geht er um mit diesem unreinen Menschen? Er rührt ihn an. Er fasst ihn an. Und er sagt, ich will, sei gereinigt. Er macht diesen Mann zu seinem Anliegen, er holt ihn zurück in die Gemeinschaft. Und reinigen ist ein sehr spannender Begriff, weil auf der einen Seite ist etwas wirklich von physischem Schmutz zu reinigen, auf der anderen Seite bedeutet es aber, jemanden auch kultisch zu reinigen, also jemanden von Sünde zu befreien. Jesus hat ganzheitliche Reinigungs- und Rettungspläne für den Mann. Warum tut er das? Weil er den Geheilten zurückführt in einen Zustand, den Gott sich ursprünglich für ihn gedacht hat. Jesus verzichtet auf seine gesundheitliche Sicherheit und er verzichtet auch auf seine religiöse Reinheit nach den damals geltenden Parametern, um diesen Aussätzigen Rettung zukommen zu lassen. Meine Sünde hat Jesus nicht nur in Gefahr gebracht, meine Sünde hat ihn umgebracht. Welche Sicherheit bin ich bereit aufzugeben, damit Menschen ihn kennenlernen können? Welches Geld bin ich bereit loszulassen? Welche Zeit? Welche Gesundheit? Und da merke ich, wie ich dringend Gebet um Weisheit brauche, was das genau in dieser Zeit auch bedeutet. Zu wissen, ich ruhe in Gottes Hand. Ein Freund von mir hat ein Praktikum gemacht auf einer Leprastation in Paraguay und hat berichtet, wie das dort war. Diese Station, die nennt sich KM81. Und er hat erzählt von einem Einwohner, bei dem die Krankheit ausbrach und er wurde wirklich aus dem Dorf rausverlagert, eine Bretterbude gebaut und mit Stacheldrahtzaun abgesichert, damit ihm auch ja keiner zu nahe kommt. Und als das Team von KM81 die Arbeit angefangen hat, sind sie auf diesen Mann zugegangen, haben Zeit mit ihm verbracht und haben sogar mit ihm gegessen, bei ihm zu Hause. Und die Dorfbewohner wurden neugierig, warum denn sowas passiert. Aus Liebe von Jesus haben sie sich diesen Menschen zugewandt. Und etliche Zeit später kam er zum Glauben und nicht nur er, sondern viele anderen von diesen Ausgestoßenen kamen zum Glauben. Weil Menschen diesen Schritt gegangen sind, weil sie sich die Frage gestellt haben und in Bezug auf Lepra beantwortet haben, sie sagen, sie setzen sich dieser Gefahr aus, das ist ihr Auftrag. Kommen wir zur dritten Etappe. Jesus entsagt Anerkennung, um Menschen zu Gott zu führen. Jesus unterwirft sich Gottes Rettungsplänen, haben wir vorhin gehört. Er riskiert seine Gesundheit, er riskiert seinen Ruf als Rabbi, indem er sich dem Aussätzigen annimmt. Warum macht er das? Um Fans zu bekommen? Wenn du die Geschichte im Matthäusevangelium lesen würdest, dann ist die direkt nach der Bergpredigt angesiedelt. Also da waren viele Leute, die gehört haben. Jetzt wendet er sich diesem Einzelnen zu. Warum macht er sowas? Schaut mal in die Verse 42, 43 rein. Unmittelbar mit der Heilung verbunden, gibt Jesus dem Mann einen Auftrag und er sagt, geh zum Priester und lass dich prüfen. Und der Öffentlichkeit sollst du überhaupt nichts von dem erzählen, was hier passiert ist. Und auch da ist das Wort wieder spannend. Er spricht nicht einfach zu ihm, sondern er bedroht ihn. Er mahnt ihn sehr heftig. Ich stelle mir vor, das ist so meine Reaktion, wenn ich mit unseren Töchtern rede, nach dem 120. Mal ermahnen, das Zimmer aufzuräumen. tu das auf keinen Fall. Geh nicht irgendwo hin und erzähl's Leuten, sondern lass dich prüfen. Jesus' Ziel war, diesem Mann den Zugang zu Gott zu geben. Und warum sollte er sich den Priestern zeigen? Ihnen zum Zeugnis. Das ist sein zweites Anliegen mit der Heilung. Dieser Mann sollte den Priestern ein Botschafter sein. Sie sollten erkennen, dass mit ihm jemand am Werk war, der die Prophezeiungen des Messias erfüllt, des Retters erfüllt. Und so setzt Jesus auch diese Heilung ein, um zwar diskret, aber an ganz entscheidender Stelle auf Gott aufmerksam zu machen und auf das Anbrechen von Gottes Reich. Im Vordergrund steht für Jesus immer die Begegnung mit Gott. Für den Aussetzen durch die Heilung, für die Priester durch die Untersuchung dieses Wunders. Das ist die dritte Etappe der Bergwanderung. Jesus entsagt Anerkennung, um Menschen zu Gott zu führen. Er wollte nicht, dass ein großes Buhai passiert und Leute aus falschen Motiven zu ihm kommen. Und da möchte ich dich wieder fragen, wo stehst du da? Was ist dir wichtig? Dass Menschen Gott, den Vater, kennenlernen? Oder dein Ruf? Und es ist eine schwierige Frage und ich muss mir die selbst auch stellen. Ich stelle mir die auch selbst. Es ist eine Sache, die täglich zur Versuchung, zur Herausforderung wird. Was ist mir wichtiger? Dass Leute ein ehrliches Bild von Gott haben, von meiner Beziehung zu ihm oder was auch immer sie über mich denken mögen. Sprich doch du Geschwistern Mut zu. Gib doch du Geschwistern Anerkennung für das, was sie machen, auch für Gottes Reich. Das dürfen wir ruhig und das sollen wir uns auch ermutigen, ermuntern auf dem Weg. Jesus lebt uns vor, entscheidend ist die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Castaway schon mal gesehen hat mit dem Schauspieler Tom Hanks. Ich habe gelesen, für diesen Film hat er innerhalb von 4 Monaten 25 Kilo abgenommen. Ich bin noch auf der Suche nach den Tipps. Aber er hat es gemacht, um eine Rolle eines gestrandeten Menschen sehr realistisch zu spielen. Und das gelingt ihm auch und man sieht ihm an, wie er da abgemagert ist. Aber letzten Endes geht es ihm darum, dass er diese Rolle gut spielen kann und dass auch die Anerkennung kommt. Das ist ein riesiges Opfer, das in der Zeit zu machen für die Anerkennung. Wir Menschen, wir sind in der Lage, Opfer zu bringen. Und bitte versteht es nicht als Aufforderung, jetzt alle abzunehmen. Das hat damit nichts zu tun. Sondern, dass wir in der Lage sind, Opfer zu bringen. Und wieder die Frage, bin ich bereit, auch öffentliche Anerkennung als Opfer zu bringen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt der Bergwanderung. Und ist ein Punkt, der kann uns sehr lähmen. Der ist nicht offensichtlich, aber der kann unser Denken sehr lähmen. Oder positiv ausgedrückt, der kann uns auch wirklich befreien. Jesus entsagt Effektivität, um Entscheidungsfreiheit zu geben. Jesus hat einen Aussätzigen, einen wirklich krass von der Gesellschaft Verstoßenen geheilt und er hat sein Leben auf wunderbarste Weise umgekrempelt. Vielleicht werden wir ansatzweise spüren, was es ist, wenn diese Exit-Strategie hier eingeleitet wird und auf einmal ein normales Leben zurückkehrt. Und er gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Lass deine Heilung prüfen, opfer dafür und erzähl niemandem was davon. Und was macht der Geheilte? Vers 45. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden ist. Mit welchen Folgen? Mit welchen Folgen? Der Priester hat kein Zeugnis bekommen. Der Aussätzige kam aus der Isolation raus, aber er hat damit Jesus in die Isolation geschickt. Jesus musste sich zurückziehen und er musste seine bisherigen Gewohnheiten ändern. Hätte Jesus, habe ich mich gefragt, seine Kraft und Zeit nicht lieber in jemanden investieren sollen, der ihm wenigstens das Leben nicht schwerer macht? Das wäre doch viel effektiver. Kennst du solche Gedanken? Wie hat Jesus gehandelt? Er hat sich durch nichts davon abhalten lassen, Menschen zu Gottes Reich einzuladen. Er war im Inneren bewegt und hat auch diesen Menschen eingeladen. Er erwägt nicht irgendeine Erfolgswahrscheinlichkeit ab, irgendeinen Nutzen für sich. Weder Krankheits- noch Sündenzustand von dem Menschen hat ihn abgehalten, noch dass er die Entscheidung dieses Mannes vorweggenommen hat. Er hat nicht gesagt, da wird eh nichts draus, ich lasse es gleich bleiben. Jesus geht es nicht um ein Maximum an Effektivität, sondern es geht ihm um Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und die Folge sehen wir auch in Vers 45. Er zieht sich zurück an einsame Orte und trotzdem kommen die Menschen von allen Seiten. Der Ungehorsam, die Enttäuschung, die Erschwernis halten Jesus nicht davon ab, Menschen zu Gott zu rufen. Wie nimmst du es wahr, wenn Bauern Gottes Reich verhindert wird? Vielleicht so wie jetzt, dass wir in dieser Art und Weise Gottesdienst feiern müssen, dass der Kontakt, die Gruppentreffen in dem Maß, wie sie vor 3-4 Wochen noch möglich waren, jetzt nicht mehr möglich sind. Zeitverschwendung, Enttäuschung, hätte Gott es nicht anders regeln können? Vor vielen Jahren, da kam in unsere Gemeinde ein junger Mann, ein Jugendkreis, und wir durften ihn einige Zeit begleiten, geistig herausfordern. Er war unauffällig und irgendwann ist er verschwunden. Zwecks Studium war er weg. Nichts mehr gehört. Und dann stellt man sich die Frage, ist sowas effektiv, in Menschen zu investieren, die dann einfach verschwinden? Und ich habe ihn vor einiger Zeit wieder getroffen, in Reutlingen in der Fußgängerzone, und er hat berichtet, wie aus seinem persönlichen Glauben ein ganz klarer Blick für andere Menschen geworden ist. Und es sei erschreckend, wie wenig wir über unseren Glauben reden. Nicht vorwurfsvoll, er hat es einfach aus seiner eigenen Lage heraus gesagt. Und er hat sich einer evangelistischen Initiative angeschlossen gehabt und ganz regelmäßig für Menschen gebetet, auf Menschen zugegangen. Es war der Weg, den er von Jesus aufgezeichnet, für sich angenommen hat. Und er hat von vielen guten Erfahrungen berichten können. Und mich hat es in dem Moment so eingeholt, wo ich gedacht habe, da war einfach ein Cut, ein Schnitt. Und Gott hat an diesem jungen Mann weitergewirkt und ihn bis zu diesem Punkt weiterentwickelt und hat noch mehr vor mit ihm. Und die Frage ist einfach völlig unberechtigt, ob eine Sache effektiv ist, sondern die Frage ist, bin ich gehorsam und Gott kann was Großes draus machen. Bist du bereit, deine Effektivität auch hinter Gottes Pläne zu stellen? Und damit kommen wir zum Ende der Predigt. Ich möchte nochmals kurz auf Herrn Judson zurückkommen, den Burma-Missionar. Der schreibt ja in sein Tagebuch, ich bin fast die einzige Person auf der Erde, die ihre Sprache spricht, um ihnen die Erlösung durch Jesus zu vermitteln. Und ich möchte dich zum Abschluss fragen, wer ist es, dessen Sprache du sprichst, für den du vielleicht die fast einzige Person auf der Erde bist, mit der Möglichkeit, etwas über Jesus' Liebe weiterzuerzählen? Und bist du bereit, auf deine Freiheit, auf deine Sicherheit, auf deine Anerkennung und Effektivität zu verzichten, um das zu tun? Und ich habe euch zum Abschluss drei Fragen mitgebracht. Das ist ja das Schöne an der Aufnahme, da könnt ihr einfach pausieren nachher und die in Ruhe angucken. Die sollen dir dienen zur Reflexion für die Botschaft, das einfach nochmal durch Kopf und Herz gehen zu lassen, mit Jesus zu reden, was er dir aufs Herz legen möchte. Und ich wünsche dir seine Führung, ich wünsche dir von Herzen seinen rettenden Frieden, weil er hat schon von ganzem Herzen zu dir Ja gesagt. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, es ist unglaublich, dass wir eine solche Botschaft hören dürfen und dass wir sie weitergeben dürfen. Du hast Ja gesagt, du hast aus ganzem Herzen Ja gesagt und du hast dich von unserer Krankheit umbringen lassen. Du hast nicht die Ferne gesucht, sondern die Nähe. Du hast nicht Angst gehabt um deinen Ruf. und du hast uns erlöst. Und ich möchte dir danken, dass diese Wahrheit gilt bei aller Ungewissheit, die uns umgibt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns darauf ausrichten, dass wir daran festhalten und dass wir nicht nach unserer Erfahrung und unseren Maßstäben beurteilen, sondern nach deiner Führung. Ich danke dir von Herzen, dass du zum Ziel kommen wirst und dass du heute schon diese Freude durch deinen Geist in uns, mit uns teilst und dass wir es auch weiter teilen dürfen. Herr, mach du die Türen auf, schenk du uns den Mut und die Augen dafür, die wir brauchen, um zu sehen, was du vorhast. Amen. Gott segne euch.
Vielen Dank, lieber Volker, für diese Worte, für diese Predigt, dass du uns die Faszination Jesus wieder nahegebracht hast. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich darf noch einige wenige Bekanntmachungen weitergeben. Am Karfreitag um 17 Uhr wollen wir unseren nächsten Online-Gottesdienst feiern. Am Ostersonntag um 10 Uhr ebenfalls online den Ostergottesdienst. Am Mittwoch, das seht ihr noch hier auf der Folie, gibt es noch das Gemeindegebet über die Telefonkonferenz. Nun wollen wir uns zum Segen sammeln. Du, o Herr, bist ein Schild um mich her, bist meine Ehre und der, der mir das Haupt erhebt. Laut rufe ich zum Herrn und er hört mich auf seinem heiligen Berge. Es segne dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und bewahre dich und schenke dir Frieden. Amen. Möge Gottes Segen mit dir sein. Thank you.
uns bald wieder sehen oder lange nicht. Einmal werden wir zusammen sein. Lichtet und erfüllt von Freude, stimmen wir dann ein in ein neues Lied für immer lang. Möge Gottes Segen mit dir sein. Dass er mit dir zieht.